Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Wäre da nicht das Dilemma, dass in der letzten Zeit der Gaspreis geradezu explodiert ist?
Man will, so die Grünen, die Atomkraftwerke, die planmäßig zum Jahresende komplett auslaufen, auch auslaufen lassen. Ich halte das für Wahnsinn.
Wir werden ja davon ausgehen, dass Gaskraftwerke ans Netz gehen müssen, wenn wir also nicht wirtschaftlich einen massiven Einbruch haben werden.
Dann ist man in solchen Situationen auch immer in der Not, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Denn die Kosten des Nichthandels sind in der Regel sehr viel höher.
Ja, guten Morgen. Hallo, lieber Michael.
Guten Morgen von mir und ein Gruß zu dir nach Düsseldorf.
Ja, also heute würde ich dir mal vorschlagen, ein etwas sperriges Thema zu besprechen, nämlich die Ordnung des europäischen Strommarkts. Nämlich, da gilt ja das sogenannte Merit-Order-Prinzip. Das ist meines Erachtens ein Prinzip, kluges Prinzip, ja, nämlich der Strompreis durch die Erzeugungskosten des teuersten Kraftwerks zu bestimmen, dessen Kapazität erforderlich ist, um die nachgefragte Strommenge zu erzeugen. Das ist eigentlich vom Prinzip her klug. Wäre da nicht das Dilemma, dass in der letzten Zeit der Gaspreis geradezu explodiert ist und bestimmte Kraftwerke aus guten ökologischen Gründen also vom Netz genommen werden, sodass also deren Kapazität gar nicht mehr marktwirksam wird. Die Folge ist, dass in der letzten Zeit die Strompreise schlicht abgewogen formuliert durch die Decke gegangen sind. Aber siehst du eine realistische Alternative zu diesem im Prinzip klugen Regelung?
Kurzfristig nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die wirklich im Marktdesign liegt, wie man das so schön nennt. Vielleicht nochmal für die Hörer, die jetzt fragen, was ist das eigentlich wirklich? Im Grunde ist es das, was in einem ganz normalen ökonomischen Marktverständnis stattfindet. Wir haben eine Aneinanderreihung von Anbietern nach den Grenzkosten ihrer Produktion in einem eigentlich homogenen Markt. Und Strom ist ein homogener Markt. Das ist immer das gleiche Produkt, was hinten rauskommt. Und dann gibt es eine Menge, die notwendig ist. Und die definiert letztlich den Markt. Räumenden Preis und
der letzte, der Grenzanbieter, der letzte, genau, der Grenzanbieter, kommt, der die gewünschte Menge erfüllt, der bestimmt den Preis. Und das sind gegenwärtig die, ja, auch als Folge des Ukraine-Kriegs teuersten Gaskraftwerke.
Aber das sind sie aber immer. Die Gaskraftwerke sind immer die teuersten. Das hat auch mit deren Produktionsweise zu tun, aber auch mit ihrer Flexibilität. Und deswegen sind die da am hinteren Ende natürlich ganz, ganz wichtig. Das ist auch in der ganzen Debatte bis zum Krieg der Russen gegen die Ukraine ja immer selbstverständlich gewesen. Wir haben da eine Struktur des Strommarktes, die europäisch ist. Und die beginnt vorne mit den jetzt besonders günstigen erneuerbaren Energien. Dann kommt die Atomkraft, dann kommt Kohle, Biogas und sowas, dann kommt Erdgas, die den teuersten Bereich haben. Das ist an sich ja nicht neu. Und auch die Tatsache, das muss man auch nochmal erklären, weil das jetzt vielfach ja so angegriffen wird, dass dadurch, dass die Gaskraftwerke, so der teuerste, der reinkommt, den Marktpreis letztlich definiert, weil es die notwendige Menge dann erfüllt, dass natürlich die anderen, die günstiger produzieren, einen großen Gewinn pro Einheit machen.
Das
erzeugt Renten. Und diese Produzentenrenten, wie wir es nennen, die sollen ja eigentlich auch sein, weil sie einen Anreiz setzen, vermehrt in die Investitionen für erneuerbare Energien zu gehen, die dann entsprechend diese Mengen weiter ausweiten. Das heißt, es ist die Wahrscheinlichkeit dann größer, dass am Ende nicht mehr dein Gaskraftwerk, das besonders teuer ist, sondern nur in einer Notsituation, oder besonders in Spitzensituation hineinkommt, sondern dauerhaft im Durchschnitt, das nicht der Fall ist.
So. Ja, jetzt hast du aber das Problem, Entschuldigung, du hast da eine hocheffiziente Preisbildung auf den Gasmarkt, aber wenn der Preis so durch die Decke geht, gehen natürlich andere Märkte den Bach runter.
Was erstmal, wenn wir festhalten müssen, dass die Preiseffekte, die Renteneffekte, die jetzt angegriffen werden, auch diskreditiert werden. Wieso hat ein Energieerzeuger, der hohen Anteil an erneuerbaren Energie hat, jetzt so große Gewinne? Der kriegt ja auch den Preis, den das Gaskraftwerk auslöst. Da müssen wir erstmal fragen, was eigentlich genau der Hintergrund ist. Es hat eigentlich zwei Faktoren. Das eine ist in der Tat der Gaspreis, weil der einfach die Verstromung teurer macht auch und dann sich direkt durchwirkt. Das ist relativ schnell, macht aber auch klar, dass die Gaspreiskrise, wenn wir sie mal so nennen wollen, direkt zu einer Strompreiskrise führt. Also, weil ja Habeck mal gesagt hat, wir haben eine Gaspreiskrise und eine Gaskrise, aber keine Stromkrise. Das ist natürlich Nonsens. Das zweite, was wir sehen, ist, wir haben viele günstige Anbieter, die nicht im Augenblick nicht im Geschäft sind. Wir haben in Frankreich, das ist ein europäischer Markt, nur 50% der Atomkraftwerke in der Nutzung, weil die ihre Wartung haben, weil die Korrosionsschäden haben und so weiter und so fort.
Und bei uns das heißt, ist der Ausbau in Stocken geraten.
Ja, aber ich will nur eins, und es kommt noch eins vor, Wasserkraft ist auch diesmal nicht so bedeutsam, sieht man auch an der Schweiz, die ja sehr stark auf Wasserkraft auch beruhen, neben Atomkraftwerken. Auch günstige Stromproduktion haben wir angesichts der Situation, die wir alle durch den tollen langen Sommer erlebt haben, auch vor Augen. Das heißt, das Angebot, das Mengengerüst der günstigen Stromproduzenten ist einfach auch geschrumpft. Deswegen haben wir einen doppelten Effekt. Es sind also massiv Gaskraftwerke nicht nur vorübergehend als Spitzenlastkraftwerke drin. Das war ja die eigentliche Idee, sondern dauerhaft. Also ich habe nicht nur den Preiseffekt aus der kurzfristigen Spitzennutzung, sondern ich habe eine dauerhafte Nutzung. Und wir sind in Deutschland in den letzten 6 Monaten, trotz aller Ankündigungen, nicht wirklich vorangekommen, Gaskraftwerke aus der Verstromung zu nehmen. Also Gas aus der Verstromung zu nehmen und Gaskraftwerke rauszunehmen. Das ist immer noch das Problem. Wir haben 2 Steinkohlekraftwerke jetzt wieder ans Leitungsnetz angeschlossen. Man will, so die Grünen, die Atomkraftwerke, die planmäßig zum Jahresende komplett auslaufen, auch auslaufen lassen. Ich halte das für Wahnsinn.
Ja.
Und ich finde auch, weiß nicht, wie du das siehst, ob man auch den Mut haben kann, die 3, die wir letztes Jahr abgestellt haben, in dieser Notsituation nicht nochmal anzustellen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie brauchen Klarheit bei dem Thema CO2-Grenzausgleichsmechanismus? Erfahren Sie, welche Aspekte Sie berücksichtigen müssen, um Bußgelder, unterbrochene Lieferketten und Reputationsschäden zu vermeiden. Klären Sie Ihre Fragen im Hinblick auf die neue Berichtspflicht im Online-Seminar am 6. Mai. Jetzt anmelden und mit dem Code PODCAST 15% bei der Anmeldung sparen. Alles weitere unter live.handelsblatt.com/cbam.
Richtig, das könnte man machen, aber es gibt natürlich noch eine Alternative, die ist vielleicht nicht ganz so marktwirtschaftlich. Man könnte ja temporär die Gaskraftwerke subventionieren.
Ja, das kann man machen, aber die Frage ist, an welcher Stelle wir das tun. Wir machen es ja implizit schon. Das ganze System, wir haben in der letzten Woche auch über die Gasumlage gesprochen und wie das alles wirkt. Also wir sind ja an vielen, vielen Stellen unterwegs. Im Grunde muss unser Interesse aber sein, dass wir die Struktur des Marktes wieder dahin bringen, dass sie die Gaskraftwerke wirklich nur zu vorübergehenden Spitzenantwort nehmen. Und das heißt also, die Franzosen müssen ihre Atomkraftwerke in Gang bringen. Wir müssen bei der Wasserkraft hoffen, dass es funktioniert. Und wir müssen in jedem Fall die 3, die laufen, auch über das Jahr hinaus, weiterlaufen lassen und wir müssen prüfen, ob wir nicht für eine Übergangszeit, um diese Kostenstruktur zu vermeiden, die günstigeren Atomkraftwerke mit den abgeschriebenen Kapitalkosten hineinnehmen. Dann verschiebt sich das an die Angebotsmenge oder sie erhöht sich und der Strombedarf kann zu günstigeren Konditionen gedeckt werden. Also bevor ich immer alles andere noch subventioniere, ist die Frage, ob ich nicht erstmal an der Mengenstruktur arbeite.
Gut, das wäre der erste Schritt, aber nun mal die Energiesicherheit ist natürlich mal schon sehr wichtig und der Energiepreis ist natürlich ein strategischer Preis. Und da ein großer Teil dieser Preisexplosion bei Energie ja letztlich dem Ukraine-Konflikt geschuldet ist, und das ist in meinen Augen immer noch eine Ausnahmesituation, wäre es meines Erachtens auch zulässig, auf Ausnahmesituationen mit Ausnahmeregelungen zu agieren, kurzfristig.
Ja, aber Bert, wie lange gilt die Ausnahmesituation? Denn selbst wenn wir vom russischen Gas unabhängig sind, gilt ja, dass das LNG-Gas einen Preiseffekt hat. Das heißt, das Gas ist doppelt so teuer als das russische Gas, das wir bisher haben. Wir werden ja bei den Spitzenkraftwerken dann erleben, dass sie dauerhaft teurer sind. Also müssen wir auch zusätzlich vermeiden, dass wir sie wirklich längerfristig nutzen müssen, sondern allenfalls einmal in einer Situation, wo der Wind nicht weht, die Sonne nicht scheint und die anderen nicht ausreichen. Das ist ja eigentlich unser Problem. Problem. Und deswegen, ja, man kann dann nochmal drauf schauen, aber nachhaltig müssen wir erkennen, wir haben eine andere Kostenstruktur. In der Merit Order wird der Problemdruck hoch bleiben, solange wir nicht so viel erneuerbare Energien zugebaut haben, dass hinten das Gaskraftwerk wirklich nur noch einmal in 2 Jahren benötigt wird.
Das ist natürlich völlig richtig. Das ist jetzt, sagen wir mal, die richtige Lösung, wenn wir sie am Reißbrett machen. Aber in der gegenwärtigen Situation ist die Politik nicht am Reißbrett. Sie muss Notfalllösungen finden. Ja, und deswegen würde ich da mal das ordnungspolitische Prinzip aus Gründen, sagen wir mal, der Beschäftigungssicherheit der Produktion etwas hintanstellen. Es kommt nämlich ja erschwerend hinzu, dass wir ohnehin in einem gesamtwirtschaftlichen Abschwung sind. Und ja, dann, sagen wir, mit dem Hinweis auf ein richtiges Ordnungsprinzip den Abschwung verschärfen, sehe ich kritisch.
Ja, ich will nicht den Abschwung verschärfen. Das ist jetzt eine völlig unzulässige Zuspitzung des gar nicht Gedachten.
Nein, aber Zuspitzung ist ja gelegentlich wichtig.
Ja, ist richtig, weil es nochmal auf den Punkt führt. Ja. Umso unverantwortlicher, gerade in deinem Argument, ist es, die Atomkraftwerke nicht weiter zu
laufen. Einverstanden.
Das ist doch kurzfristig möglich.
Ja, da widerspreche ich dir ja nicht.
So, da finde ich dieses Rumgeeire von den Grünen, auch von Habeck und von Frau Baerbock, nicht verständlich und von Frau Lemke. Ich habe die schon in Diskussionen im Frühjahr gefragt, müssen wir nicht wegen eines Versicherungsprinzips die Atomkraftwerke handlungsfähig halten, weil wir nicht wissen, genau diese Situation ist eingetreten. Nichts ist passiert. Jetzt machen sie einen Stresstest. Mhm. Ich meine, was heißt denn Stresstest? Natürlich, wenn die jetzt wieder rauskommen, dass man auch ohne Atomkraftwerke irgendwie auskommt, das löst aber das Mengenproblem. Stresstest ist ja keine Antwort auf das Merit-Order-Problem, das wir im Strommarkt europäisch haben. Und wir müssen einfach sehen, wir haben ja auch Umschichtungen. Nicht? Wir werden im Augenblick, liefern wir Strom nach Frankreich, weil die ihre Atomkraftwerke zur Hälfte nicht in Betrieb haben. Dann haben wir die Situation, dass die Iberische Halbinsel quasi abgekoppelt ist. Wir haben das Problem auch, dass die anderen, die Wasserkraft, wie schon erwähnt, nicht so beiträgt. Also wir müssen schon gleichzeitig diese Schritte tun, aber ich gebe dir zu, wir müssen schauen, wie wir mit diesen Preiseffekten umgehen. Die Frage ist aber, machen wir es hier in diesem Markt oder müssen wir nicht fragen, wie können wir Unternehmen abfedern, die ansonsten als energieintensive Unternehmen dann ihren Standort hier nicht halten können. Die Bundesregierung hatte ja im Sommer dazu das Energiekostendämpfungsprogramm aufgelegt, das jetzt bis 30. September dieses Jahres läuft, also jetzt gerade diesen Monat, in dem wir sind. Das muss mit Sicherheit länger laufen, als weil die Grundideen darin ja nicht falsch sind. Wir wissen ja zum einen, wer die betroffenen Branchen sind. Mhm. Denn die energieintensiven Unternehmen sind ja auch die, die in der EEG-Umlage ausgenommen sind, die eine Begünstigung bei der Stromsteuer haben. Das heißt, wir kennen die, wir kennen deren Verbräuche. Wir können da auch aus den Mengeninformationen der Vorjahre eine Grundlage für die Frage, wie fördern wir eigentlich, ableiten und schauen, wo wir das am besten dann organisieren. Ich bin ein großer Freund davon, das im Rahmen des Steuersystems zu machen. Das hat nämlich einmal die Möglichkeit, dass es schnell geht. Es muss irgendeine Institution wie die BAFA beispielsweise, die macht das ja auch jetzt, feststellen, was ist der Kompensationsbetrag, den man denen gibt, diesen Unternehmen. Aber das könnte dann von den Steuervorauszahlungen abgesetzt werden auf eine Jahressicht. Das kann das Finanzamt machen. Vor allen Dingen wissen wir dann rückblickend in 18 Monaten oder wann der nächste Steuertermin ist, ob das bei den Unternehmen nur eine vorübergehende Liquiditätshilfe war oder ob es ein dauerhafter Zuschuss sein muss, je nach der gesamten Ertragslage. Die muss ich ja sonst immer auch noch aktuell schon mit analysieren, was eigentlich oft nicht geht.
Ja, sicher, aber man hat hier, sagen wir mal, die Abwägung zwischen zwei, sagen wir mal, ordnungspolitischen Ekelhaftigkeiten. Ja.
Klar. Ich meine, das ist aber so, ich meine, die ganze Situation ist nicht nur ordnungspolitisch ekelhaft, sie ist es an sich. Ja. Und wir müssen damit umgehen und wir sind ja beide der Meinung, man soll es dann mit den Instrumenten tun, die den geringsten Schaden haben und der geringste Schaden ökonomisch ist immer mit den geringsten Fehlanreizen.
Wo wir die geringsten Rüstkosten haben.
Genau. Rüstkosten und Fehlanreize, ja.
Richtig, das ist völlig richtig. Aber ich fürchte, der Zusammenhalt dieser Koalition wird gravierender sein und man wird also nicht den Weg der direkten Subventionierung gehen wollen, schätze ich.
Das Energiekostendämpfungsprogramm sieht das ja vor. Man hat da ja verschiedene 3 Stufen definiert. Ab Stufe 2 dann auch die Frage, ist das ein Betriebsverlust, der dann allein durch diesen exogenen Schock zustande kommt. Ich meine, wir müssen einfach sehr deutlich machen, die ganze Diskussion betrifft im Augenblick nur die privaten Haushalte, was ja auch Stimmt, die haben zunächst ein Liquiditätsproblem. Wir wollen die Privatinsolvenzen vermeiden. Wir wollen die handlungsfähig halten. Die unteren Haushalte, das haben wir in der letzten Woche ja intensiv diskutiert, dass wir uns da fokussieren müssen auf diese bedürftigen Haushalte und betroffenen Haushalte. Nur am Ende des Tages, und das war dein Punkt mit dem Perfect Storm beim letzten Mal, ist ja nichts gewonnen, wenn wir denen auf der einen Seite zwar ein bisschen die Liquidität sichern, aber ihren Arbeitsplatz verlieren, weil die deutsche Industrie ausgehend von den energieintensiven Branchen am Anfang der Wertschöpfungsnetze ihre Basis entziehen und nicht dort auch stabilisieren. Also wir müssen schon parallel private Haushalte und Unternehmen, energieintensive Branchen in den Blick nehmen.
Richtig, aber ich würde hier, wird es überrascht sein, aber erstmal die Unternehmen in den Vordergrund stellen, weil es doch die sind, die die Arbeitsplätze schaffen.
Richtig.
Ja, und deswegen würde ich hier eine gewisse Ordnung...
Warum soll ich jetzt überrascht sein, Bert?
Naja, würde ich eine gewisse ordnungspolitische Unsauberkeit hier billigend in Kauf nehmen, weil das ganze Umfeld ist ja nicht dazu angetan, ordnungspolitische Prinzipien hochzuhalten. In einem Krieg gelten, also müssen bestimmte, sagen wir mal, lästliche Sünden begangen werden. Und das würde ich hier noch als eine lästliche Sünde betrachten.
Ja, ich würde ich jetzt auch noch, also ob man erst die oder die an, würde ich noch nicht mal als lästliche. Ich würde auch sagen, es kann in einer solchen Krisenzuspitzung auch mal ordnungspolitischer Schweinkram gemacht werden. Das Zitat habe ich schon in früheren Krisen mal verwendet. Das wird mir immer nachgetragen. Nach
dann
dem
musst
Motto,
du das nochmal wiederholen.
Ja, nee, das sage ich aber deshalb, weil es einfach eine realistische Wahrnehmung ist. Wir sind in Krisensituationen ja nicht unterwegs, die wir kennen. Also es geht ja nicht um eine Konjunkturkrise, sondern wir haben ja in den letzten 20 Jahren eine Abfolge von Krisen gab, die jeweils für sich angefangen beim 9/11-Event 2001 vorher, also die keinen Erfahrungswert hatten, die keine Wahrscheinlichkeit. Das waren exogene Schocks und wir mussten damit umgehen. Und dann ist man in solchen Situationen auch immer in der Not, bestimmte Entscheidungen zu treffen. Denn die Kosten des Nichthandels sind in der Regel sehr viel höher. Mhm. Jetzt kann man von Situation zu Situation lernen. Wenn man fragt, was haben wir denn aus den Förderern der Unternehmen während der Pandemie gelernt, dann war ja vor allen Dingen das Thema, dass die das nicht auf die Spur gekriegt haben. Die haben irgendwas beschlossen. Ne? Du erinnerst dich an die November- und Dezemberhilfen 2020. Und dann ist das gezahlt worden im April 21.
Richtig.
Oder so. Also ich meine, das, und dann hat man dem Altmaier das dreimal gesagt, wir haben da irgendwie so, das ist noch nicht so programmiert, das kann ja alles nicht wahr sein. Und deswegen ist mein Punkt, ich bin ja mit dir völlig einig, wir müssen das jetzt machen, wir müssen es zügig machen, aber warum nutzen wir nicht die Finanzbehörden, die handlungsfähig wären?
Das
müssen
kann man ja machen,
nur das Testat von der BaFa haben, das ist der Förderbetrag, den zieht ihr jetzt mal bitte von den Steuervorauszahlungen ab.
Das wird man machen können, aber...
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie navigieren Deutschlands Top-Vorständinnen durch die aktuell schwierigen Zeiten? Hören Sie es selbst bei der Female All-Star Boardroom Session am 14. Mai. Mit dabei Maria Ferraro von Siemens Energy, Viktoria Osatnek von E.ON, Sopna Suri von RWE Generation und Antje von Dewitz von VD. Wir sprechen mit Ihnen über die Stärkung der Wirtschaft, das politische Klima und die geopolitischen Krisen. Seien Sie dabei, femaleallstarboard.de.
Wir müssen natürlich auch ein bisschen über die kurzfristige, sagen wir, Konjunkturdelle ein bisschen hinausblicken und wohl davon ausgehen, dass, sagen wir mal, wir in das alte Regime nicht mehr zurückkehren werden. Der Ukraine-Konflikt wird noch etwas länger dauern und Herr Putin wird, er ist ja nicht blöd, natürlich nach wie vor seine Rohstoffwaffe einsetzen und spielen und da gehört das dann auch zu. Deswegen vielleicht ganz brutal gefragt, glaubst du, dass dieses richtige Prinzip durchhaltbar ist bei, sagen wir mal, geopolitischen Turbulenzen? Ist das nicht ein Schönwetterprinzip, wo wir funktionierende Märkte unterstellen können? Und hier wird ja bewusst ein Marktversagen strategisch eingesetzt.
Ja, das ist richtig. Nur es hilft uns auch dann nicht, weil das ja dann einer Punkt war mit der Subventionierung der Gaskraftwerke. Ja. Strukturell hilft es uns nicht.
Nein.
Und die Frage ist immer, gibt es nicht etwas, was sowohl kurzfristig wie auch strukturell hilft? Das ist ja doch immer die Herausforderung auch in so einer Krise. Und deswegen wäre meine Überlegung in der Tat, alles zu mobilisieren, dass der Strommarkt eine andere Angebotsstruktur hat, ein anderes Volumen hat, damit dieser Druck auf die Gaskraftwerke rausgeht. Denn er ist ja in der Tat nicht damit getan, dass wir die einfach abschalten, dann haben wir keine Gasverstromung mehr. Wir brauchen einfach diese Strommenge und dann kann man noch ein bisschen sparen. Aber wir können ja nicht das Ganze, es ist auch albern zu sagen, jetzt machen wir irgendwo mal das Licht aus, weil das ist ja nicht, wir können ja nicht das Leben einstellen. Und Leben hat mit Licht zu tun und vor allen Dingen auch mit dem durchhaltbaren Licht in dunklen Jahreszeiten. Also auch das muss ja gesagt werden. Also insofern ist die Frage, ja, ich stimme dir zu, aber guck mal, was sind die Reformvorschläge jetzt nochmal zu dieser Merit Order? Alle haben sich geäußert, auch Frau von der Leyen und Herr Habeck dieser Tage. Da müssen wir irgendwas machen. Wenn du genau hinschaust, sagen die aber, ja, das kommt aber erst im nächsten Jahr und kurzfristig haben wir da auch keine Lösung. Jeder sagt ja auch irgendwie, naja, also eigentlich wollen wir das Merit-Order-Prinzip beibehalten, aber dann gucken wir mal, ob wir nicht irgendwie diese unberechtigten Übergewinne, das sind ja dann die Gewinne bei denen, über die wir vorhin gesprochen haben, das sind aber übrigens auch die Erneuerbaren. Dann hat aber letztens in einem Interview, glaube ich, im Deutschlandfunk, der Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister gesagt, ja, aber natürlich nicht bei den Anbietern erneuerbaren Energien, weil das ist ja gute Energie. Ja, also wenn ich jetzt auch noch anfange, solche moralischen Differenzierungen vorzunehmen, dann kommen wir ja überhaupt nicht voran. Ich glaube nur, dass auch diese Umverteilung schwer organisierbar ist. Ich meine, die Unternehmen haben höhere Gewinne, sie kommen in eine andere Steuerzone hinein, zahlen höhere Steuerbeträge. Vielleicht muss man denen schneller die Vorauszahlungen anpassen, das kann man ja machen. Aber die Antwort, die ihr dann immer gibt, jetzt müssen wir da eine Übergewinnsteuer machen, aber auch nur für die, die irgendwie uns moralisch passen. Dann muss man dann antworten, na sieh mal an, dann gibt es aber viele von den Anbietern mit, die dann großen EVUs, das sind ausländische Unternehmen, die packe ich sowieso nicht richtig, auch mit unserer Steuer nicht. Also ich glaube, wir müssen aufhören, an der sozusagen Scheindebatten zu führen, als würde eine Übergewinnsteuer Probleme lösen in dem Kontext.
Das ist ein anderes Thema, diskutieren wir vielleicht noch einmal. Wenn wir das auf den Punkt bringen, wir werden ja davon ausgehen, dass der Gaspreis bis auf Weiteres sehr, sehr hoch bleiben wird. Und wir gehen auch davon aus, dass, sagen wir mal, Gaskraftwerke ans Netz gehen müssen, wenn wir also nicht wirtschaftlich massiven Einbruch haben werden. Was wäre deine Vorschlag für eine kurzfristige Reaktion? Meinen hast du gehört, ich würde die Gaskraftwerke subventionieren, kurzfristig.
Ich würde erstmal sicherstellen, es gibt auch eine Marktberuhigung, dass die drei Atomkraftwerke weiterlaufen. Ich würde prüfen, ob die drei im letzten Jahr abgeschaltet nicht reaktiviert werden können. Zweitens wollen wir darauf gucken, dass das geht auch sicherlich vor, dass die Franzosen mal vorankommen mit der Revision ihrer Atomkraftwerke, damit wir diese Strommengen haben. Und ich würde dann zielgenau bei den energieintensiven Unternehmen schauen, die wir nicht verlieren dürfen, als Teil der Wertschöpfungskette. Und hier schauen, wie wir die abfedern. Ich hatte Beispiele genannt.
Also nicht die Kraftwerke subventionieren, sondern die abnehmenden Unternehmen. Ja.
Und da bin ich dann auch bei allem Schweinkram, über den wir besprochen haben, ordnungspolitisch, aber konsistent zu dem, was wir letzte Woche vor allen Dingen diskutiert haben, auf die privaten Haushalte, auch dort eigentlich nicht bei der Preisentstehung oder bei der Preisbildung einzugreifen, sondern bei den Haushalten, die dann in Not kommen. Das gleiche Prinzip gilt hier auch. Also bei den Unternehmen, die in eine Existenzgefährdung kommen, weil zusätzlich dann für auch die privaten Haushalte zum Liquiditätsproblem noch ein Beschäftigungs- oder Arbeitslosigkeitsrisiko dazu käme.
Also die Subventionierung der Konsumenten.
Und der Unternehmen, der existenzbedrohten Unternehmen.
Das war ein schönes Schlusswort. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke dir.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie wissen, uns ist Ihre Meinung sehr wichtig. Und zwar, weil wir Ihre Zufriedenheit mit dem Handelsblatt erhöhen möchten. Deshalb bitte ich Sie, an einer Umfrage teilzunehmen, die uns hilft, unsere Produkte weiter zu verbessern. Für diese Umfrage können Sie uns erreichen unter handelsblatt.com/zufriedenheit.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.